Heute sind bei unserem Podcast mit dabei, wie gestern schon, Philipp Schwarz. Dazu kommen noch Olga Baruk und Hanna Pilatschik von Spiegel Online. Ich bin Tilka Dritzke und wir reden heute über zwei Wettbewerbsfilme, die wir heute im Laufe des Tages gesehen haben. Den Anfang macht der Film Systemsprenger. Das war jetzt der erste Wettbewerbsbeitrag nach dem Eröffnungsfilm gestern. Und Hanna wird uns ein bisschen erzählen, worum es in dem Film geht.
Das war dann schon der zweite Wettbewerbsbeitrag. Der Eröffnungsfilm war auch schon Teil des Wettbewerbs.
Oh, das, da bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass das aus der Konkurrenz
war. Das wird alles ändern. Also das sind die Preisträger, unter denen es jetzt schon ausgemacht wird.
Genau, dann haben wir unsere Bären ja schon. Na gut, Systemsprenger, also der zweite Wettbewerbsfilm.
Genau. Und der erste deutsche, wo ja immer viel Augenmerk drauf gelegt wird und auch eigentlich ein Debütfilm, was ja auch so typisch für die Berlinale ist, bei Deutschen schnell halt irgendwie Debüts in die größte Plattform zu geben und dann muss man nachher überlegen, ob es das Beste war, den so viel Spotlight einzuräumen, weil dann ja auch schnell in dunkle Ecken geleuchtet wird, was glaube ich bei Systemsprenger nicht der Fall ist. Es ist ein sehr poppiger Problemfilm, der Pop und Problemfilm zugleich sein will. Im Mittelpunkt steht ein Mädchen namens Bernadette, was seinen eigenen Namen aber zu tussig findet und sich Benny nennen lässt. Ihre Mutter kann nicht mehr für sie sorgen, will nicht mehr für sie sorgen. Zwischen diesen Polen schwimmt es immer hin und her. Und die Kleine ist schon, wie wir erfahren, als sie knapp 10 ist, seit Jahren unterwegs zwischen Pflegestationen, Pflegefamilien, geschlossene Anstalt und auch eben medikamentöser Behandlung. Und zwischen diesen Polen, zwischen verschiedenen Familien, verschiedenen Betreuungssituationen und der eigenen Familie pendelt der ganze Film hin und her, wie ein bisschen so eine Flipperkugel wird Benny hin und her geschmissen. Und das Bewegungsprinzip ist, glaube ich, einfach pure Energie.
Dann frage ich doch einfach mal eine Runde weiter. Olga, wie hat dir denn der Film gefallen?
Mir hat der Film sehr gut gefallen. Mir ist etwas passiert während der Vorführung, was mir sonst eigentlich nie passiert im Kino. Ich habe geweint. Großartig. Das bleibt jetzt ein Teil meiner persönlichen Geschichte, dieser Film. Wie hast du gesagt? Ein poppiger Problemfilm? Also finde ich nicht. Und ich hatte, ich war ein bisschen vorbereitet auf diesen Einwand, weil wir hatten mit Philipp ja auch schon gleich nach der Vorführung so einen kleinen Austausch gehabt und ich habe seinen Widerstand gespürt, die Energie, die von ihm kam und ich wusste auch irgendwie, was er meint, weil da musste ich auch gleich es ist okay, ich schweife ein bisschen ab, aber ich bin eigentlich an dem Film dran. Habe ich mal so als Kind, erinnere mich nicht an diesen Film, aber ich habe halt einen Film gesehen und da gab es halt auch ein Kind und einen Hund gab es da natürlich auch und der Hund und das Kind mochten sich dann auch, dann gab es verschiedene Hürden in diesem Film und am Ende war alles gut und ich spürte damals schon, wie mich das, also ich spürte auch damals schon, was der Film mit mir macht und das fand ich auch damals schon doof und ich glaube ein bisschen, dass die Einwände von Philipp in diese Richtung gehen. Ich fand das alles sehr aufrichtig und ich fand das auf eine sehr gute Weise bewegend und ich fand auch, dass es nicht der Film ist, also so ging es mir beim Sehen, dass es nicht der Film ist, der eben die der Schmerz und die Enttäuschung und aber auch die Freude und die Begeisterung von einem Mädchen irgendwie herstellt, sondern dass er sich quasi davon auch so etwas wie anstecken lässt. Also ich habe mich davon sehr gerne anstecken lassen und ja.
Jetzt hast du die Philipps Einwände quasi schon angeteasert, jetzt wollen wir natürlich auch die nochmal quasi live hören. Ja. Philipp, leg los, was sind deine Einwände?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so gerecht werden kann, dieser quasi Ankündigung. Das Problem ist tatsächlich gar nicht, dass ich so Einwände gegen den Film an sich habe, weil bei mir ist es einfach gar nicht so weit gekommen. Der Film hat bei mir einfach von Anfang an so auf Granit gebissen. Das ist so, also ich hatte einfach irgendwie eine Grund, irgendwie, ich weiß nicht, Aversion gegen Filme mit so Kindern. Und ich meine, es ist so ein Muster, das tatsächlich so bei sag ich jetzt mal, deutschen Abschlussfilmern von Filmschulen ich so oft gesehen habe. Irgendein überreifes Kleinkind, ein überfordertes Elternteil und eine Kamera, die dem Kind einfach immer hinterher folgt und wo quasi so ein, sag jetzt mal, einfühlsamer Blick schon das ganze ästhetische so Programm ist. Und irgendwie hat sich, also diese Note hat der Film am Anfang angeschlagen und dann habe ich schon zugemacht und der Film hat dann eigentlich nicht wirklich etwas gemacht, um mich wieder aufzubrechen. Also er hätte da schon wirklich etwas im großen Stil von diesem Muster abweichen müssen. Es gibt sicher auch, wie gesagt, deswegen quasi habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt den Film wirklich quasi so Einwände gegen diesen einzelnen Film habe, sondern ich habe irgendwie von Anfang an zugemacht. So.
Aber es kann doch nicht sein, dass der Film jetzt wirklich so schlimm war, dass wir nicht mal drüber reden brauchen. Das stimmt doch auch nicht, oder? Wie du am Anfang gesagt hast, liegen vielleicht die Gründe für deine Abwehrreaktion gar nicht in dem Film drin, sondern woanders.
Ich meine, was heißt nicht drüber reden können, aber ich meine, es ist schon ein bisschen so, dass ich mich sehr schnell so emotional genötigt fühle, wenn ich das Gefühl habe, dass da so durch so ein Kind gewisse, sage ich jetzt mal, Rührungs- und was weiß ich, Beschützungsimpulse einfach so in Beschlag genommen werden, ohne dass sich der Film die wirklich so erarbeitet. Und da werde ich vielleicht, sage ich jetzt mal, schnell ungnädig.
So, bevor wir dann weiter in Kritikerinnen-Seelen hier poolen, würde ich doch nochmal Hannah fragen, siehst du denn im Vergleich zu diesen von Philipp genannten anderen ähnlich gelagerten Filmen dann vielleicht doch noch irgendwie Unterschiede oder was macht diesen Film für dich aus?
Also ich habe auch viel Abschlussfilm und kleines Fernsehspiel gesehen und zwar das kleine Fernsehspiel versucht Mami von Xavier Dolan nachzumachen, ohne halt irgendwie die wirklich tolle Komplexität der Hauptfigur in Ansätzen zu erfassen. Weil das Mädchen, das ist so eine Energiequelle für den Film und das zapft dir so an und deshalb darf sie auch nicht aufhören, also sie darf die Aggression und die Energie, die sie die ganze Zeit ausschleppt, die darf auch nicht verschwinden, also sie darf eigentlich auch nicht therapiert werden, ihr darf es nicht besser gehen, weil dann ist der Film zu Ende, dann hat er seine Energiequelle verloren und das ist ein extrem auch ethisch heikles Ding, weil er zum Beispiel auch ihre Opfer ausblendet, sie hat total viele Opfer, sie poliert kleinen Kindern die Fresse, haut sie in Eis mit Kufen, ihre Betreuer werden mit Messern bedroht und sowas, ihre Mutter schlägt sie mit einer Vase. Also es gibt eigentlich lauter Opfer von ihr, aber irgendwie will der Film sie nicht als Täterin sehen, das findet er irgendwie zu einfach, glaube ich, und deshalb ist sie nicht Täter und dann gibt es auch keine Opfer. Also man sieht halt wirklich auch niemanden, der Opfer von ihren Gewalttaten wurde, außer sich selbst, wenn sie mal autoaggressiv ist. Und das ist halt so eine Stasis auch, die dadurch entsteht. Es gibt keine Entwicklung, es gibt keinen. Also es gibt immer wieder von vorne, es gibt immer wieder zurück auf Null, sie hat ein neues Leben quasi und dann wird wieder ausgepowert, bis dann halt irgendwie so ein Moment kommt, wo sie quasi ihr Leben verliert und dann ist der Flipper halt wieder auf Null gesetzt und ich kann das schon auch verstehen, dass man da früher aussteigt, weil ich dann auch irgendwann merkte, das Spielprinzip finde ich jetzt auch nicht so interessant.
Gut, ich sage nur vielleicht nur eine Sache und zwar denke ich, ich finde, wenn du sagst, finde ich es total, also du hast total recht. Aber es gibt ja diesen Begriff Systemsprenger, den gibt es ja in, da kommt es glaube ich auch aus Sozialpsychologie oder Psychiatrie und wird auch von Mitarbeitern vom Jugendamt zum Beispiel auch benutzt und so weiter. Und der steht ja auch für etwas und ich glaube, dass damit oder auch im Film ja damit auch dieser ganz große ursprüngliche Mangel angesprochen wird, der, also es ist, wenn einem Kind irgendwie die Liebe von der Mutter entzogen wird und ich finde, das ist, also vielleicht ist es das, was mich berührt. Ich wüsste nicht, also man kann es bestimmt auch anders erzählen, sicher kann man es anders erzählen, aber ich fand es gut, dass das erzählt wurde. Und klar, und dann gab es natürlich Szenen, die klischeehaft geraten sind, auch vielleicht gedacht sind, wie irgendwie Kinder im Wald. Also ich habe auch viele Studentenfilme in letzter Zeit gesehen. Aber das hat mich seltsamerweise alles nicht gestört. Und ich würde mich trotzdem gerne für den Film einsetzen. Und auch ja, diejenigen bitten, die uns jetzt zuhören, einmal dem Film vielleicht eine Chance zu geben. So, kann man das machen?
Klar kann man das machen. Das war ein schönes Abschlussplädoyer, sich ein eigenes Bild zu machen. Und damit kommen wir doch einfach mal zum nächsten Film oder zum zweiten Film, den wir heute hier besprechen wollen. Das ist der neue Film von François Ozon. Der heißt Grâce à Dieu. Also, wie wäre die Übersetzung? Ich weiß gar nicht, ob es schon einen deutschen Titel gibt.
Gott sei Dank. Aber ich glaube nicht, dass das der deutsche Titel
ist. Nee, Gott sei gelobt.
Gott sei gelobt. Das aber klingt schon mal anders. Ja. Philipp, erzähl uns doch kurz, was in diesem Film passiert.
Ja, also der Film verhandelt einen realen Fall in Frankreich, quasi eines Priesters, der über Jahre, fast Jahrzehnte, einfach in den 80ern oder 70ern, 80ern ungehindert reihenweise Jungen in seiner Obhut missbraucht hat und eben jetzt in den Ende der, also Anfang der 2010er Jahre, so um 2014 herum, hat eines dieser Opfer eben herausgefunden, dass dieser Priester immer noch aktiv ist, immer noch in Amt und Würden ist und auch noch mit Kindern Kontakt hat, ganz offiziell. Und er sucht quasi den Kontakt zu diesem Priester und hofft sich, dass durch quasi, indem er ihn zur Rede stellt, indem das die offiziellen Stellen der Kirche auch mitkriegen, was er damals getan hat, dass das sofort, also er ist ein gläubiger Katholik, das Opfer, dass das sofort eine Sanktion nach sich ziehen würde. Dem ist dann nicht so. Und der Film quasi zeichnet danach eine um sich greifende Bewegung des Druckes, wo immer mehr dieser Opfer sich zusammenfinden und eben von der Kirche Rechenschaft verlangen. Über, nicht nur über die Verbrechen des Priesters, sondern auch eindeutig über die institutionelle Deckung, die dieser Priester über Jahrzehnte bekommen hat. Und der Film strukturiert sich, also er beginnt bei diesem ersten Opfer und dann nach und nach arbeitet er sich, also er wechselt so die Perspektiven und das sind dann auch immer sehr unterschiedlich gelagerte auch Figuren und auch wie sie mit diesem Trauma umgehen, ist so wird auf verschiedene Art und Weise so ein bisschen durchgespielt. Ist hauptsächlich eine Art prozedurales Beobachten, dass halt wie diese Kampagne quasi wächst und gestaltet wird, wird da beobachtet.
Dann frage ich doch mal, Olga hat diesen Film nicht gesehen. Hanna, wie hat er dir denn gefallen?
Ich war überrascht. Mich hat er doch überzeugt in seiner, das hier muss man glaube ich sagen, Bauart. Das ist schon irgendwas, was vorgefertigt war. So wie es Ozon aber zusammenschraubt, ist das schon sowohl mit seiner klassischen Souveränität, also Ozon haut ja ein bis zwei Filme im Jahr halt irgendwie zusammen in einer Affengeschwindigkeit und gleichzeitig hat eben so eine Lässigkeit auch im Umgang. Also er weiß schon genau, was er braucht, was er weglassen kann. Er ist, finde ich, wirklich sehr souverän darin, das Leid der Leute, die er zeigt, nicht halt eben auszubreiten, nicht zu melodramatisieren. Sie sind da und es kippt für mich manchmal schon ein bisschen so auf einer halben Arschbacke weg inszeniert zu ganz ruhig die Leute nicht auf Tränen oder zitternde Hände fokussieren, sondern halt einfach diese Geschichten nacheinander in den Raum stellen und sie zu so einem sehr grobschlächtigen, aber auch irgendwie kompakten Mosaik zusammenfügen. Das fand ich eine, für mich doch sehr überzeugende Art, mit solchen ja, traumatischen Geschichten umzugehen.
Ja, ich fand auch, du hast das gerade so ein bisschen schon angesprochen, da wird was durchdekliniert oder durchgespielt. Und das stimmt ja schon, dass diese ganzen sozusagen Opfertypen, die dann so langsam in den Film hineinkommen, dann jeweils für so eine bestimmte Art des Umgangs damit stehen. Also je nachdem, was sie sozusagen auch für eine soziale Stellung haben, was sie für Familienverhältnisse haben. Wie schlimm sozusagen damals diese Übergriffe auf sie gewirkt haben und dass das kann, ist teilweise schematisch geraten. Mich hat das aber tatsächlich erstaunlicherweise auch gar nicht so gestört. Also ich fand, das hat irgendwie doch viel Sinn ergeben oder es hätte mich, glaube ich, in anderen Kontexten viel mehr gestört oder in anderen Filmen. Ich weiß nicht, ob du das vorhin auch, inwiefern du das schon als Kritik gemeint hast, dass das vielleicht so ein bisschen typisiert hinterherkam oder wie hat das auf dich gewirkt?
Ja, ich fand also ein bisschen Typisierung finde ich jetzt nicht so schlimm quasi. Vor allem, weil der Film ja auch etwas sehr so Methodisches auch anhat, weil er halt auch dieses Handwerkliche, was muss geschehen, um da diesen irgendwie, diesen Druck irgendwie aufzubauen. Ich meine, was tatsächlich an dem Film auch interessant ist, ist, dass er so ein bisschen sich so Standardmustern, die man vielleicht denken würde, so entzieht. Also es ist nicht so, dass da einfach eine Wand des Schweigens seitens der Kirche oder sogar der Leugnung ist, sondern es wird sofort zugegeben, das ist passiert quasi. Wir finden das alle ganz schlimm, dass das passiert ist. Und trotzdem quasi werden keine Schritte gesetzt. Und ich finde, also eine der interessanten Szenen ist am Anfang, wo quasi dieser Konflikt zwischen diesem ersten Opfer und den offiziellen Kirchen quasi rein auf so E-Mail-Ebene, Briefebene, die dann auch so vorgelesen werden, stattfindet, wo jede Seite einfach inhaltlich eigentlich genau dasselbe sagt, aber doch einfach völlig konträre Positionen. Also da ist so ein Kampf, der quasi eigentlich mit sehr fast gleichlautenden Floskeln von beiden Seiten geführt wird. Und gerade diese, dass das so ein sprachlicher Vorgang ist und auch also eine Frage des richtigen Lektorats quasi, ob das jetzt zum Erfolg führt, fand ich dann auch irgendwie interessant. Ich fand tatsächlich, also ich war am Anfang sehr, also gerade diese Perspektive, dieses Methodische, fand ich sehr, irgendwann habe ich gedacht, okay, es hat halt schon so ein bisschen was, ja, weginszeniert, so ein bisschen was dann doch so ein bisschen fade, also so leicht, es geht dann leicht ins Fade, so, was, wenn ich das jetzt so unreflektiert reinschmeißen kann, wo ich mir dann auch irgendwie gedacht habe, da wäre noch mehr zu machen gewesen, als irgendwie noch ein Beisammensitzen mit Rotwein in der Hand. Also irgendwo diese Situationen wiederholen sich dann auch irgendwie, ohne dass da wirklich etwas hinzufügt. Aber trotzdem, es hat dann doch für mich irgendwie funktioniert.
Ja, was mir auch noch Spaß gemacht hat dabei war, also einerseits hast du schon gesagt, so dieses, vor allem dieser erste Teil, der wirklich nur aus so E-Mails besteht, also wo das, worum es geht eigentlich, es gibt zwar irgendwann so ein paar Rückblenden, die werden dann auch im Laufe des Films eher mehr, aber am Anfang geht es wirklich nur um ein, wer schreibt an wen Briefe, wer nimmt welche Wortwahl, irgendwie ist es quasi so ein E-Mail-Gefecht. Und was anderes, was ich auch irgendwie schon noch interessant fand, weil ich glaube, das gibt es einfach nicht so oft, einfach sozusagen diese Figurenkonstellation, diese Opfergemeinschaft aus erwachsenen Männern. Also weil vieles, was ja irgendwie da angesprochen wird, das erinnert auch sehr an diese an so einen MeToo-Diskurs und auch an so, ne, warum kommen die erst jetzt damit an, was fällt, auf einmal fällt allen was ein, also sozusagen dieser chauvinistische Teil der MeToo-Kritik. Und der kommt sozusagen hier ja auch irgendwie immer ins Spiel. Ne? Auf einmal sozusagen wird dieses Schweigen aufgebrochen und ich glaube, das ist genau diese Bewegung, die dieser Film macht. Am Anfang ist sozusagen der erste Brief und am Ende gibt es eine ganze Organisation, die da gegründet wird mit eigenem Logo und mit eigener Marketingkampagne. Und dieses irgendwie quasi von 0 auf 1 und dann aber gleich auf diese Lawine, die da losgetreten wird, das fand ich schon irgendwie auch, und das macht dann auch dann sozusagen dieses sehr methodische Vorgehen, macht in dem Zusammenhang auch wirklich Sinn, finde ich.
Ich weiß auch nicht, in welchem Film man so viele Männer weinen sieht, ohne dass es halt ein Thema ist, dass halt eben die Besonderheit der Bilder halt ausgestellt wird. Alle Figuren haben irgendwann Tränen in den Augen, werden meistens auch von der Partnerin gestützt. Also es gibt immer auch eine stützende Struktur, die manchmal halt weniger stabil ist, manchmal doch anpackender und halt eben so zeigt, wie Leute sich in diesen Strukturen halt irgendwie wieder zurechtfinden müssen, wenn sie einmal angefangen haben, darüber zu sprechen. Das fand ich auch stark. Aber was mir noch aufgefallen ist, das war dann doch ein sehr typischer Ozon. Wenn man mir überlegt, wie kommt jemand von Lamont Double auf den Film? Und dachte so, Ozon ist einfach so begeistert vom Leben, was das Leben so in seiner Fülle zu bieten hat. Und irgendwie hat er sich mit so einer, also hat er sich auch irgendwie das in dem Stoff entdeckt und in dieser Lebendigkeit dieser Männer, die halt eben sich auch sich selbst nochmal und ihre Partnerschaften, ihre Familien neu entdecken, wenn sie erstmal darüber über den Missbrauch sprechen zu lernen. Was dann aber im Gegenzug auch immer bedeutet für mich, dass es eigentlich keine Bösewichte bei Ozon gibt. Also ich finde, er hat noch nie einen richtigen Bösewicht gemacht, weil er auch selbst die irgendwie faszinierend und halt irgendwie saftig findet und sowas. Und der Priester oder der Bischof, um den es geht, die sind auch irgendwie so Figuren, die halt auch irgendwie Quatsch machen oder sowas. Also das finde ich auch ganz schön, wie da halt irgendwie so Ärmel hochgekrempelt und rein da in den Matsch halt irgendwie dann wieder dabei ist.
Ja, gerade auch die Priesterfigur hat ja durchaus auch etwas dann, auch in ihrer fast unbedarften Offenheit. Also als würde sie nicht wissen, was das jetzt bedeutet, wenn sie jetzt einfach sagt, das stimmt alles so. Also das ist durchaus auch etwas, was ein so interessant irritierendes Moment dann auch irgendwie immer war in dem Film.
Ja, damit haben wir auch den zweiten Wettbewerbsfilm heute ausführlich besprochen und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und sehen uns aber, beziehungsweise hören uns natürlich nur, morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Ciao.